Hallo, mein Name ist Jens Ohlich. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier zum ersten Mal eine Veranstaltung bundesweit vom Chaos Computer Club und befreundeten Organisationen hier im Rheinland haben. Seit 1997 wohne ich hier und habe den CC4, den Chaos Computer Club Cologne, dann auch gegründet. Und ich bin gefragt worden, ob ich eine Einführung, eine sogenannte Keynote, sagt man auf Deutsch, wohl, ja, halten soll, und bin da quasi zugekommen wie das Bundesjugendministerium zur Internetzensur. Alles ein bisschen knapp vorbereitet, aber ja, da sind mir dann noch ein paar Gedanken gekommen. Ich denke, man kann irgendwie noch nicht den Tag vor dem Abend loben, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier so die beste SIGINT aller Zeiten wird. Und wir haben uns ein bisschen auch andere Sachen überlegt. Das fängt an mit dem Logo, das wir haben, wo man halt so mehrere Elemente sieht. Also da sieht man zunächst Kreise, das ist so vielleicht die Einkreisung, die Überwachung, das Panoptikum. Daraus gehen dann irgendwie die Pfeile, Symbol der Gegenbewegung, Widerstand, das Dynamische, was sich dagegen setzt, und das alles zusammen ergibt halt ein großes Kuddelmuddel, was noch nie so ganz überschaubar ist. Das ist so die Zukunft von allem. Und in diesem Sinne haben wir dann auch die 3 Tage der Veranstaltung nach dem Prinzip der guten alten Dialektik gestaltet. Wir haben 3 Tage und 3 Themen, und die Dinger beziehen sich quasi These, Antithese, Synthese dann auch aufeinander. Also wir fangen an heute am Tag 1 mit dem Thema Control and Surveillance, Kontrolltechniken und ihre gesellschaftliche Inakzeptanz. Das wird uns heute also beschäftigen. Morgen geht es um Bugs, Pranks und Insecurities, die Gegenbewegung dazu, also das, was sich der Kontrolle entgegensetzt: Freiräume, kreative Normverletzung, Aktivismus. Und am dritten Tag reden wir über die The Future of Everything, Zukunft, Science Fiction, gesellschaftliche Utopien. Das, was man aus diesen, ja, 2 Zuständen, die uns dann die Tage vorher beschäftigt haben, als Synthese rausziehen kann. Einerseits gibt es den Status quo, der uns halt alle ziemlich beschäftigt und uns allen ziemlich auf den Geist geht. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Punkte, wo es wirklich Sachen gibt, die einen hoffen lassen. Das sind halt die Punkte, wo man sich Freiräume nimmt, wo es kreativen Widerstand gibt, wo es Einmischen gibt in der Politik und Verteidigen von demokratischen Grundwerten. Wir betrachten diese Veranstaltung, die SIGINT. Das ist eine Kurzform von entweder, je nachdem wie man möchte, Signal Intelligence, also Aufklärung im Geheimdienstbereich, oder Signal Interrupt, das ist so, wenn ein Programmablauf unterbrochen wird. Wir betrachten diese Veranstaltung SIGINT auch als ein Experiment. Uns ist aufgefallen, dass der politische Diskurs in dieser Techniksphäre unter Hackern, unter Netzbewohnern, Digital Natives einen immer größeren Anteil einnimmt. Und aus diesem Grund, wir haben eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club, die jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester vom 27. bis zum 30. Dezember stattfindet in Berlin. Und diese Veranstaltung konnte nicht mehr all das fassen, was mittlerweile an Politelementen in diesem Technikdiskurs vorhanden war. Da geht es nämlich auch auf diesem Kongress, den wir Ende des Jahres veranstalten, auch immer, ja, dann um reine Technik oder um Netzkultur, die jetzt nicht unbedingt politisch sein sollte. Und der Schwerpunkt, den wir hier legen bei dieser Veranstaltung, ist halt tatsächlich der politische Diskurs. Dazu bräuchte es, ja, auch aufgrund der Sachen, die jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten passiert sind, durchaus mal eine eigene Veranstaltung. Der andere Grund war, dass wir einfach auch räumlich was anderes haben wollen. Also wir haben eine Veranstaltung in Berlin. Berlin ist eigentlich die einzige ernstzunehmende Großstadt in Deutschland, aber es ist nicht unbedingt geografisch gesehen der Ort, wo die meisten Menschen wohnen. Die wohnen nämlich hier im Westen, im Rheinland, im Ruhrgebiet, und auch, ja, da wollten wir eine Veranstaltung anbieten für Leute, die vielleicht nicht immer 600 Kilometer zum Kongress fahren wollen. Aber wir freuen uns natürlich auch, dass wir es geschafft haben, den Bogen noch weiter zu spannen. Wir haben jetzt hier Gäste aus dem Ausland, aus den USA, aus Österreich, aus verschiedenen anderen Ländern, Luxemburg etc. Der andere Grund, warum wir eine neue Veranstaltung brauchten, ist, wenn wir wirklich zum Ende des Jahres eine Veranstaltung machen wie den Kongress in Berlin, dann ergibt sich da schon eine gewisse Struktur, nämlich ein Jahresrückblick quasi. Was ist dieses Jahr gelaufen? Leider stellt es sich heraus, dass viele Themen, die in der ersten Jahreshälfte akut sind, dann schon wieder vergessen sind. Also was so im Januar, Februar passiert ist, das interessiert dann auch nicht mehr unbedingt im Dezember. Trotzdem kann es halt durchaus für das, was wir machen, was wir im politischen Diskurs erreichen wollen, relevant sein. Und deshalb halt diese Veranstaltung in der ersten Jahreshälfte. Wie gesagt, es ist ein Experiment, es ist die erste Veranstaltung dieser Art, deswegen ist es wahrscheinlich auch die beste dieser Art, aber wir wollen das auf jeden Fall im nächsten Jahr fortsetzen. Gesetzt den Fall, ihr unterstützt uns und werdet halt in den nächsten Tagen da auch mit Diskussionen, Workshops, Vorträgen dazu beitragen, den Ruf dieser Veranstaltung nach draußen dringen zu lassen. Es gibt hier noch Plätze im Saal und das finde ich fast ein bisschen schade, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass wegen des Brückentages, vielleicht müssen doch noch einige Leute arbeiten, anreisen etc. Ich hoffe mal, dass wir trotzdem, wir haben gleich im Anschluss dann noch eine Veranstaltung, wo wir auch gemeinsam diskutieren wollen, dass wir da trotzdem einen produktiven Tag draus machen können. So. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass wir eine Einlage haben. Jonathan Mann aus den USA. Where are you from?
Berkeley, California.
Jonathan Mann has a project. He writes one song every day, right? And he came to this conference with the stated goal to write one song about every day that we spent here. And we had the chance to meet up yesterday and talk a bit about what we're going to talk on this day, on the political topics. So you prepared something and it's called What Are They Gonna Do? And yeah, please welcome Jonathan Mann with his magic ukulele.
Thank you.
The lyrics are in English, so we are going to display them along. And if you want, you can join us in PowerPoint karaoke style.
And they're also there because I wrote it last night, and I don't know them very well, so I might. Okay, so here it goes. First they came for the porn sites and I didn't say a thing. I've known an open internet since I was just 13. What are they gonna do? It's not like they can shut off the tubes. Tell me, what are they gonna do? Then they came for the torrent sites, but still I was not moved. They said file sharing's illegal. I didn't believe them, but what could I do? Oh, net neutrality has nothing to do with me. Oh, what are they gonna do? Next they constricted bandwidth, which really didn't seem fair. But I never use that much bandwidth anyway, so why should I care? And now you can sing along since you kind of know it. What are they gonna do? It's not like they can shut off the tubes. Oh, what are they gonna do? I know it's early. Let's try that again, though, because you guys, I didn't hear you at all. Are you ready? What are they gonna do? It's not like they can shut off the tubes. Oh, what are they gonna do?
Good.
Next they came for YouTube and other video sharing sites. The house of social networking came crashing down overnight.
You can sing this one too.
Net neutrality has nothing to do with me. Oh, what are they gonna do? Finally, they came for me and my little old site. I ended up on their secret master list, though they never said why. And I looked to the CCC and the EFF to help me set things straight. But by then, there was no one left. By then, it was already too late. And if they do all they want to do, they won't have to shut off the tubes. They can turn the net into TV, where they control everything that we see. That's what they want to do. That's what they want to do. Oh, that's what they want to do. But we shouldn't let them.
Thank you.
Yeah, thank you very much, Jonathan. And I know we will hear a lot of you during the next few days, because you will probably be productive once you get a little sleep, right? Okay, es geht also um Control und Surveillance. Und ich habe mir das zur Regel gemacht, im Notfall einfach Lolkatzen zur Bebilderung zu benutzen, als Symbolbild. Also staatliche Kontrolle, das heißt nach Max Weber, ja, Herrschaft ist anders definiert als dieses abstrakte Wort Macht. Herrschaft ist die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angehbaren Personen Gehorsam zu finden. Das ist also das, was uns jetzt bei staatlicher Kontrolle beschäftigt. Und das ist auch die Grundlage von dem, was wir jetzt in den letzten Wochen alles gesehen haben, an Versuchen, das Internet zu kontrollieren. Das geht immer schlimmer. Also schlimmer geht es immer, und in der extremsten Form würde das dann ungefähr so aussehen. Das ist ein chinesischer Ausdruck, der sich in der chinesischen Verfassung findet und heißt demokratische Volksdiktatur. Es ist festgeschrieben als Staatsziel in der chinesischen Verfassung. Es ist eine der wenigen Verfassungen, die den Begriff Diktatur auch wirklich positiv konnotiert meint und dem Begriff Diktatur einen Verfassungsrang einräumt. Soweit sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dazu, denn wenn man sich mal anguckt, was diese demokratische Volksdiktatur in der Praxis ansieht, wie die aussieht, dann sieht das ungefähr so aus. Das ist ein Screenshot, den ich vor ein paar Jahren gemacht habe, als ein Bekannter von mir in China wohnte und wir dann halt immer gechattet haben, aber wir haben uns dann halt auch mal Links zugeschickt, und ab und zu sagt er dann halt, ja, da kann ich jetzt gerade nicht draufklicken, das geht nicht, das ist irgendwie gefiltert, zensiert. Und wir haben dann mal geguckt, wie weit das geht, wie die Mechanismen dahinter sind, und haben halt ein paar Screenshots gemacht. Wir haben halt Suchbegriffe eingegeben, also hier sieht man noch eine Suche von vorher, wo wir nach Falun Gong gesucht haben auf Chinesisch und dann halt komischerweise nur kritische Artikel aus der chinesischen Staatspresse gefunden haben. Wenn man auf Falun Gong Englisch geschrieben gesucht hat, dann findet man gar keine Artikel weltweit bei Google, wenn man im chinesischen Internet unterwegs ist. Und dann haben wir gedacht, naja, gibt es vielleicht noch andere Reizwörter, die man eingeben kann, und haben dann in der Suchleiste ganz oben taiwanesische Unabhängigkeit angegeben, und das Resultat war, dass dann plötzlich ein Fenster aufpoppte: Alert, the operation turned out when attempting to contact www.google.com. Also plötzlich war die Internetverbindung dann weg, dauerte irgendwie eine halbe Stunde, und in der Zeit hatte mein Freund dann auch kein Internet, weil er halt den falschen Suchbegriff bei Google eingegeben hatte, nämlich taiwanesische Unabhängigkeit. Das sind alles so Befindlichkeiten, und da sagen wir, da zeigen wir halt dann den Finger drauf und sagen, das geht ja wohl gar nicht, das ist ja wohl Diktatur, wie sie im Buche steht. Nur muss man sich vor Augen führen, dass halt die Schwellen bei den jeweiligen Kulturen dann anders sind. Also natürlich gibt es ein einigermaßen legitimes Interesse des chinesischen Staates, sowas wie taiwanesische Unabhängigkeit, naja, irgendwie schlecht zu finden. Und dann ist man auch relativ schnell dabei, wenn man dann halt in die Technik reinguckt, bei sowas wie Filterlisten, wo halt auch dann westliche Firmen gut dabei verdienen. Also Cisco hat sich da sehr bemüht gemacht um die chinesische Internetinfrastruktur, Zensurinfrastruktur. Ja, und in anderen Kulturen sind es dann halt andere Reizwörter, die funktionieren. Und das, was bei uns halt im Moment funktioniert, ist das Thema Kinderpornografie. Ist besonders geschickt gewählt bei der jetzigen Initiative zur Internetfilterung, denn es ist ein besonders sensibles Thema. Man muss verdammt aufpassen, wenn man darüber redet. Man sollte nicht in einen gewissen Zynismus verfallen, dass man dann anfängt, Opfer von Misshandlungen, was weiß ich, lächerlich zu machen oder das Verbrechen als etwas darzustellen, was es ja gar nicht gibt, sondern man muss da wirklich sehr sensibel rübergehen. Und es ist halt auch ein Thema, bei dem, das haben wir in den letzten Tagen gesehen, bei Umfragen, die gestartet worden sind, bei dem es einen wirklich moralischen Konsens in der Bevölkerung gibt, dass sowas eine schlimme Sache ist. Das heißt, man startet eigentlich in die Debatte quasi schon mit einem sehr, sehr starken Handicap. Man startet in die Debatte und muss sich eigentlich immer als ersten Schritt selbst erklären, dass man natürlich nicht für Kinderpornografie ist, sondern gegen die Art und Weise, wie hier Internetfilterungen vorgenommen werden. Genauso wie jemand, der sich in China für die Freiheit des Netzes einsetzt, sicherlich dann auch erklären muss, dass er jetzt nicht ein taiwanesischer Separatist ist oder für ein freies Tibet kämpft oder so, sondern es ihm einfach nur um ein ungefiltertes Internet geht. Wir sehen einen gewissen Aktionismus bei der Politik, schlechte Umsetzung, und wir befürchten alle, dass das nur der erste Schritt ist. Jonathan hat in seinem Lied halt diese geheime Masterliste erwähnt, auf der man dann vielleicht irgendwann mal enden könnte, und hat quasi, ja, dieses Wort von Martin Niemöller: erst haben sie diese Gruppe geholt, dann jene, und am Schluss war niemand mehr da, der etwas sagen konnte, quasi auf die Netzsituation umgesetzt. Das ist die Befürchtung, die wir alle haben. Wir haben einen gesellschaftlichen Konsens, was den Bereich Kinderpornografie angeht. Da ist die rationale und emotionale Ablehnung des Themas, ja, überall da. Da werden bestimmt Zustimmungsraten über 90% erreicht, wenn man da mal eine Umfrage starten würde. Aber so in der Art und Weise, wie es gerade gemacht wird, geht es gar nicht. Nämlich so wird es gemacht. Ich habe da mal ein Symbolbild gefunden. Wir werden dann mit Stoppschildern quasi bombardiert werden. Und die Seiten, um die es eigentlich geht, Kinderpornografie ist weltweit verboten und geächtet, könnte weltweit verfolgt werden, die bleiben halt bestehen. Nur was davor gehängt wird, ist ein Vorhang, wo dann gesagt wird: Stopp, hier nicht weiter. Und der Plan ist natürlich, dass es nicht nur dabei bleibt, dass es da ein Stoppschild gibt, sondern dass diejenigen, die auf diese Seiten, die mit einem Stoppschild versehen werden, also nicht vom Netz genommen werden, nicht verfolgt werden, nicht strafrechtlich verfolgt werden, dass die Leute, die zufällig auf so eine Seite kommen, deren IP-Adresse soll dann auch gleich ans BKA weitergeleitet werden. Und da frage ich mich an dieser Stelle: haben wir dann wirklich nichts gelernt aus den letzten Monaten im Netz? Wer von uns hat denn nicht schon mal irgendwie einen Link zugeschickt bekommen, der anfing mit http://tinyurl.com oder bit.ly.com und dann kam sowas? Ich denke, mit der Initiative vom Bundesjugendministerium werden wir das Rickrolling auf eine ganz neue Ebene heben. Es geht nicht nur darum, dass man Leuten Links zu Rick Astley-Videos schicken kann. Man kann ihnen jetzt auch einfach mal einen Link schicken, um sie direkt ans BKA zu verpfeifen. Für so die Mentalität von, sagen wir mal, älteren Mitbürgern, die sich gerne mal über lärmende Kinder draußen beschweren und dann ihrem Blockbart-Hobby nachgehen, sicherlich eine tolle technische Erweiterung des Repertoires, aber sicherlich nicht das, was wir in Zukunft für ein freies Netz haben wollen. Also bisher war das Schlimmste, was einem passieren konnte, wenn man einen obskuren Link anklickte, halt wie gesagt ein Rick Astley-Video oder Goze oder sowas. Das wird jetzt alles eine Spur härter werden. Kontrolle. Was ich sehe, ist halt, dass im Moment eine Generation an der Macht ist, die Kontrolle ausübt und sich der Technik benutzt, ohne diese Technik ja bis ins letzte Ende verstanden zu haben. Und versucht halt, wie in diesem Max-Weber-Zitat, angehbaren Personen ja zu Gehorsam zu zwingen über den Weg der Technik. Ich habe ganz häufig auch Aussagen gehört wie, ja, ich interessiere mich gar nicht so für Politik, ich bin ja mehr so auf der Technikseite und ich bin eigentlich mehr der Techniker und das Politische möchte ich ganz rauslassen. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang zwischen Machtmechanismen, wie Macht funktioniert, Kontrolle funktioniert, Politik funktioniert und Technologie oft erstaunlich direkt ist. Ich glaube, dass das da ein, ja, ziemlichen Zusammenhang gibt zwischen dem, was im Moment gerade als State of the Art in der Kommunikationstechnologie da ist und der Art und Weise, wie wir über Politik nachdenken. Und einer der direktesten Zusammenhänge kann man in der Art und Weise sehen, wie in Amerika der Präsident gewählt wird. Da gibt es das System der Wahlmänner, das Electorate College. Und dieses System, das sagt einfach aus, dass aus jedem Staat eine gewisse Anzahl von Wahlmännern kommen und die stimmen dann so ab, wie in diesem Staat abgestimmt worden ist. Und das klingt alles sehr krude, warum stimmt man da nicht irgendwie direkt ab und sowas, warum macht man diesen Zwischenschritt mit diesem Electorate College? Der Grund dafür ist, dass dieses System optimiert ist auf das Highspeed-Kommunikationsmittel der damaligen Zeit, die Eisenbahn. Ein riesiges Land wie die USA musste halt dann auch optimieren. Da war halt einfach nicht mehr die Bandbreite da, alle Bürger gleichzeitig wählen zu lassen, sondern da musste man mit den damals zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen, mit den Eisenbahnlinien, halt einfach ein paar Vertreter in die Hauptstadt schicken, die dann entsprechend für den Staat abstimmen können. Das heißt, die Form, wie in Amerika gewählt wird, hat einen direkten Bezug darauf, wie das Kommunikationsnetz zur damaligen Zeit State of the Art gestaltet war. Da fragt man sich natürlich, wenn wir heutzutage so etwas haben wie Breitbandinternet in jedem Wohnzimmer, warum brauchen wir dann so Abstraktionen wie Volksvertreter und Abgeordnete? Wir haben eigentlich die technischen Möglichkeiten und eine Bandbreite, die über die Eisenbahn um einiges hinausgeht, sodass wir, das ist utopisch, aber wir könnten quasi die Idee haben, dass wir uns von dieser Vorstellung, die wir jetzt haben, trennen. Auch unser jetziges Politsystem ist halt so organisiert, dass es so etwas wie Parteien gibt, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen vertreten. Da gibt es halt den Arbeiter, der in der SPD ist, weil schon sein Großvater in der SPD war und den christlich engagierten Menschen, der seit 3 Generationen in der CDU aktiv ist und die jungen aufstrebenden Webdesigner bei den Grünen oder der FDP. Warum muss das so halt nach Schichten und Klassen getrennt sein? Warum können wir über politische Fragen nicht einfach da abstimmen, wo es weh tut, nämlich da, wo die Frage diskutiert wird? Wir haben die Möglichkeiten dazu, durch das Internet könnten wir eigentlich einen direkteren Diskurs und eine direktere Politik ohne vermittelnde Schicht als, naja, ich sag mal, OSI-mäßig Transport Layer oder sowas, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben die Kommunikationsinfrastruktur, um es auch anders zu machen. Denn was wir einfach mal häufiger sehen, ist, dass wir jetzt mit einer Gruppe von Politikern zu tun haben, die nicht zu diesen digitalen Eingeborenen gehört, zu diesen Digital Natives, die halt aufgewachsen sind und im IRC oder bei Facebook pubertiert haben, und für die es halt einfach nicht irgendwie ein Spiel, ein weiteres Medium ist, sondern tatsächlich ein Lebensraum und Arbeitswerkzeug. Also ich denke, dass das Problem, was viele Politiker haben bei dem Word Processing, was jetzt gerade ansteht, ist, dass sie das Internet halt als ein weiteres Medium begreifen. Genauso wie man sich abends hinsetzt und den Fernseher einschaltet und dann halt ein Medium konsumiert, sehen die das dann halt auch. Und natürlich denken sie dann halt in Parallelen und in Metaphern auf das Fernsehen bezogen, genauso wie ich nicht möchte, wenn ich den Fernseher einschalte, dass dann Schmuddelkram kommt. Und wenn dann doch Schmuddelkram kommt, möchte ich was gegen den Inhalt in diesem Kasten, in diesem Fernseher was machen. So wird dann halt auch mit dem Internet umgegangen. Das Internet wird also nicht als Lebensraum oder ja halt als eine Galaxie, in der etwas passiert, was vorher einfach nicht möglich war, verstanden, sondern es wird als yet another Medium verstanden, genauso wie man Einfluss nehmen kann auf Zeitungen, auf Fernsehprogramme, auf Radioprogramme, muss es doch auch irgendwie möglich sein, auf dieses weitere Medium, das ja auch aus einem kleinen Kasten mit Glasscheibe kommt, dann auch Einfluss zu nehmen. Versucht wird dieser Einfluss dadurch, dass man im blinden Aktionismus halt Gesetze verabschiedet und dann halt wirklich in dieser Umbruchszeit, in der wir uns gerade befinden, Weichen stellt für sicherlich die nächsten 10 Jahre, wo die Generation, die jetzt gerade darüber entscheidet, dann möglicherweise auch schon ausgestorben ist. Klopf auf Holz. Trotzdem sind das dann Sachen, die uns dann die nächsten paar Jahre verfolgen werden. Das heißt, es werden jetzt Weichen gestellt für eine Zeit, die Weichensteller vielleicht gar nicht erleben werden oder überhaupt nicht durchschauen können. Ihre Herangehensweise an dieses Weichenstellen ist dann sehr häufig, also sicherlich gibt es da auch Unterschiede, aber als Klischee und Stereotyp eignet sich das ganz gut, der Internetausdrucker. Derjenige, der das Internet halt nicht so wahrnimmt, dass er darin lebt und dass er es als Lebensraum versteht, sondern wie gesagt als ein weiteres Medium, und das kann man eigentlich auch nur dann ernst nehmen, wenn man es schwarz auf weiß gedruckt sieht. Das heißt, die Leute, die im Moment gerade über Gesetzesänderungen im Netz, in der Netzkultur entscheiden, sind häufig dann auch welche, die das Internet gar nicht selber konsumieren, sondern es sich von Sekretärinnen und Assistenten ausdrucken lassen und ausgedruckt dann rübergeben. Wir finden das problematisch im Chaos Computer Club und haben deshalb vor einigen Tagen einen Warnhinweis platziert. Wenn man die Seite www.ccc.de versucht auszudrucken, dann bekommt man ein Stoppschild in der gewohnten Effektivität zu sehen. Da sieht man Politiker-Stopp, und dazu gibt es dann einen kleinen hilfreichen Text. Ihr Browser versucht gerade, eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet. Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor Profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt. Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch einen normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe. Die Umgebung dieser Ausdrucksperre ist nach § 95a Urheberrechtsgesetz verboten. Es ist ein kleines JavaScript, das könnt ihr auch gerne in eure Internetseiten zum Schutz einbauen. Ist sicherlich genauso sinnvoll wie Stoppschilder im Internet von anderer Seite. Ihr seid sicherlich technikaffin genug, dass ihr das im Source Code von www.ccc.de erkennen werdet, wo man es dann rauskopieren kann. Das ist der eine Punkt, Kontrolle. Es wird also versucht zu kontrollieren. Auf der anderen Seite gibt es halt Überwachung und die Zeiten ändern sich. Also wir hatten früher auch Probleme mit Kontrolle und Überwachung. Es gab auch früher schon, also eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen aus den frühen 70er Jahren ist, dass ich mit meinen Eltern unterwegs war und plötzlich wurden wir gestoppt und jemand hielt eine Maschinenpistole da rein, weil halt da die RAF-Panik im Gange war. Und zu verdanken haben wir das halt sicherlich einer Generation von Studenten, die da vorher am Start waren und postuliert haben, das Private ist politisch. Man sollte also nicht trennen zwischen dem, was man privat macht und was politisch gemacht wird. Das war auch eine Zeit, wo es, oh Wunder, eine große Koalition gab und für viele Leute dann auch klar war, gut, sowas wie eine Opposition im eigentlichen Sinne gibt es dann wohl nicht mehr, dann müssen wir da wohl außerparlamentarisch Opposition machen. Und ja, nur 40 Jahre später befinden wir uns ebenfalls in einer großen Koalition in Deutschland. Auch da gibt es nicht so viel spürbare Opposition in den parlamentarischen Zusammenhängen und es gibt einen neuen Schlachtruf, nämlich die Privatsphäre ist ein Politikum. Es geht nicht mehr darum, die Politik in alle Lebensbereiche zu tragen und in Kommunen zu leben, sondern wir leben, man siedelt auf fernen Rechnern, wir leben im Internet und jetzt plötzlich ist die Privatsphäre das Politikum. Wir befinden uns in einem Zustand, ja, könnte man sagen, irgendwie entweder Tiefschlaf oder Überwachkoma. Und ein Bild, was dann immer wieder auch gerne gebracht wird, ist das Bild des Panoptikum. Das ist der Entwurf eines Gebäudes, das für ja, den Strafvollzug gedacht ist. Also das Panoptikum wird groß vorgestellt in einem Buch von dem französischen Philosophen Michel Foucault, Überwachen und Strafen, der sich interessiert hat über die Mechanismen von Überwachung und Bestrafung im Laufe der letzten Jahrhunderte. Da gibt es durchaus Beispiele, wie sich halt eine Ideologie der Überwachung und der Bestrafung dann auch physikalisch in Gebäuden manifestiert hat. Und sicherlich am auffälligsten ist dieses Panoptikum ein Gefängnisgebäude, wo alle Räume jederzeit von innen einsehbar sind. Das heißt, es ist also der totale Verlust der Privatsphäre. Das ist ja dann auch wirklich so das letzte Überbleibsel quasi des Absolutismus, wo in den alten Zeiten der König halt das Recht hatte, über Leben und Tod und über die Versehrtheit des Körpers seiner Untertanen zu entscheiden, finden wir sowas jetzt halt nur noch punktuell in besonders kontrollierten Gebäuden, in der Schule, am Arbeitsplatz zum Teil, aber natürlich ganz massiv in Gebäuden wie Kasernen oder Gefängnissen, wo halt in den Gebäuden quasi schon die Ideologie der Überwachung eingeschrieben ist. Das Panoptikum ist dann halt immer wieder eine Metapher, die da für uns relevant ist. Und man kann das natürlich auch andersrum sehen. Es gibt auf einem der ersten Chaos Communication Kongresse gab es einen Vortrag über das inverse Panoptikum, gemeint war das Internet. Das Internet ist ein Ort, idealerweise, wo jeder jeden sehen kann, aber nicht unbedingt eine zentrale Überwachungsinstanz mir jegliche Privatsphäre raubt, sondern ich dann halt auch selber entscheiden kann, wie viel Privatsphäre ich herausblasen kann. Das ist im Moment auf der Kippe. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir diskutieren, da müssen wir irgendwie neue Ideen entwickeln, ob wir ein völlig neuartiges, so in der physikalischen Welt noch nicht dagewesenes inverses Panoptikum schaffen und dann halt auch eine ganz andere Kultur leben oder ob wir uns doch hinentwickeln zu einem Panoptikum, wo wir alle halt in unseren Zellen versammelt sind und in der Mitte ist der Wächterturm und man weiß nicht, guckt der Wächter gerade zu bei dem, was ich mache oder tut er es nicht. Es gibt auf jeden Fall ernstzunehmende Anzeichen dafür, dass in der virtuellen Welt so etwas wie ein Panoptikum gerade gebaut werden soll. Ich habe eine Liste gefunden von Gesetzen, die man quasi als Überwachungsgesetze verstehen kann und die alle ja, zurückgehen bis zu einer Zeit, die man halt als Ende der Geschichte bezeichnet, nämlich der 11. September 2001, wo aus den fröhlichen 90er Jahren alles ist möglich und wir können machen, was wir wollen, plötzlich etwas ganz anderes entstand. Ich möchte diese Liste einfach mal unkommentiert vorlesen, was seit dem 11. September 2001 im Deutschen Bundestag an Gesetzen verabschiedet worden sind, in rückwärtschronologischer Reihenfolge. Da gab es das erste Gesetz zur Änderung des Artikel 10 Gesetzes, das Gesetz über das Verfahren des elektronischen Einkommennachweis, ELENA-Verfahrensgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften. Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt. Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. Gesetz zur Änderung seeverkehrsrechtlicher und verkehrsrechtlicher und anderer Vorschriften in Bezug zum Seerecht. Ein Gesetz, das beinhaltet, dass alle Fahrgäste von Fähren komplett erfasst werden und diese Daten dann halt auch zur Verfügung gestellt werden für Interessengruppen. Drittes Gesetz zur Änderung des Bundespolizeigesetzes. Gesetz zu den Abkommen vom 26. Juli 2007 zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen, Passenger Name Records, PNR, und deren Übermittlung durch die Fluggesellschaften an das United States Department of Homeland Security, DHS, PNR-Abkommen 2007. Schöner, griffiger Titel, finde ich. Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG Vorratsdatenspeicherung. Jahressteuergesetz 2008, auch das mit weitreichenden Folgen für die Einsehbarkeit von Konten. Gesetz zur Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes und anderer Gesetze. Gesetz zur Vereinheitlichung von Vorschriften über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, elektronischer Geschäftsverkehr, Vereinheitlichungsgesetz, ELGVG. Gesetz zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes, Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz. Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder, gemeinsame Dateiengesetz. Gesetz zum dem Vertrag vom 27. Mai 2005 über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen Migration. Gesetz zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004 zur akustischen Wohnraumüberwachung. Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben, zweites Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften, Steuerung-Änderungsgesetz 2003, Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit, Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschlands, viertes Finanzmarktförderungsgesetz, Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung des Finanzierung des Terrorismus, Geldwäschebekämpfungsgesetz, Gesetz zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverfahren, 34. Strafänderungsgesetz. Andererseits stehen wir halt auf der Kippe, könnten möglicherweise so etwas wie ein inverses Panoptikum schaffen. Wir haben gestern einen schönen Erfolg verbuchen können. Eine Petition, die beim Deutschen Bundestag eingereicht worden ist, hat die Marke von 90.000 Unterstützern geknackt. Es fehlen also noch ein paar. 100.000 wäre sicherlich ein schönes symbolisches Ziel, aber wir haben auch noch einige Wochen Zeit. Es hat sich jetzt schon gezeigt, dass dieser E-Petitionsserver des Deutschen Bundestages durchaus besser ausgestattet werden könnte. Also ich denke, die Jungs, die hier auf dieser Veranstaltung das Network Operations Center, das NOC machen, könnten da sicherlich dem Bundestag noch die eine oder andere Hilfestellung geben, sodass man da nicht mehr mehrere Minuten braucht, um die Seite aufzurufen. Der Zustrom ist extrem. Und die Reaktionen der betroffenen Politiker, dass es sich dabei um eine kleine Minderheit handelt oder Internetfreiheitsextremisten, Leute, die möglicherweise sogar das Ziel haben, Kinderpornografie zu fördern. Diese Vorstellung wird immer absurder mit jedem, der diese Petition auch noch zeichnet. Wir sollten uns da irgendwie keine Illusionen machen. Rein machtpolitisch wird das alles gar nichts bringen. Das wird bestenfalls eine Anhörung im Petitionsausschuss geben und dann vermutlich genauso weggeworfen werden wie andere gute Ideen in der Politik. Aber solange man halt eine Geschichte darum spinnen kann und sagen kann, das ist die Petition, die bis jetzt am erfolgreichsten abgegangen ist und es gibt massiven Protest aus der Internetgemeinde gegen die Pläne zur Internetzensur, solange kann man diese Geschichte halt noch am Kochen halten und solange gibt es auch einen Grund für die alten Medien, die auch von den Internetausdruckern konsumiert werden, darüber zu berichten. Wir haben diesen Erfolg halt hauptsächlich neuen Formen der Zusammenarbeit zu verdanken. Diese Petition ist entstanden über ein Gespräch, das Leute im Kurznachrichtendienst Twitter geführt haben und dann hat man sich halt ad-hoc-mäßig koordiniert und diese Petition eingestellt. Es wurde dann halt weitergeschickt und dazu aufgefordert, den eigenen Kontakten das auch noch mitzuteilen, über E-Mails, über Blogs, über Twitter, dann halt auch direkt umzusetzen. Ich hoffe, in diesem Sinne werden wir halt die nächsten Tage hier auf der SICKEND dann auch weiter diskutieren und weitere Lösungen finden. Vielen Dank.